Tagesdosis.
Nestlé und die Privatisierung von Wasser. Eine Geschichte von vielen Städten. Ein Kommentar von Franklin Frederick. Am 14. November 2019 organisierte die kanadische Gruppe Wellington Water Watchers in der Stadt Guelph, Ontario, die Konferenz All Eyes on Nestlé, bei der indigene Völker und Bürgerbewegungen gegen die Wassereinnahmen von Nestlé aus Kanada, den USA, Frankreich und Brasilien kämpften. Im Anschluss an diese öffentliche Veranstaltung trafen sich die Vertreter der beteiligten Organisationen zu einem Workshop, um Informationen auszutauschen und mögliche gemeinsame Strategien des Widerstands gegen die Wasserentnahme dieses Riesenunternehmens zu diskutieren. Aus den Erfahrungen und Geschichten, die so unterschiedliche Gruppen wie das Kollektiv O88 aus der Stadt Vitel, Frankreich, Save Our Water aus Elora, Kanada oder die Michigan Citizens for Water Conservation in den USA teilen, wurde deutlich, dass es an all diesen Orten, an denen Nestlé Wasser für ihre Abfüllanlagen bezieht, ein gemeinsames Muster gibt, entgegen dem Anspruch dieses Unternehmens, dass jedes Problem immer nur ein lokales Problem ist. Dieses gemeinsame Muster zeigt zum Beispiel, dass die entnommenen Wassermengen, für die Nestlé fast nichts zahlt, in der Regel dazu führen, dass der Grundwasserspiegel sinkt, sich auf die Ökosysteme auswirkt und die Wasserversorgung der lokalen Bevölkerung gefährdet. In Vitel in Frankreich zum Beispiel beziehen Nestlé und die Gemeinde Wasser aus demselben Grundwasserleiter, und die französischen staatlichen Institutionen erkannten, dass diese Situation den Grundwasserleiter gefährdet, da die Wasserentnahmen schneller waren als die natürliche Wiederauffüllung. Die von den französischen Behörden vorgeschlagene Lösung? Bau einer Pipeline von ca. 14 Kilometern Länge, um den Einwohnern von Vitel Wasser von einem anderen Ort zu bringen, damit Nestlé ihren Betrieb ungestört fortsetzen und das Grundwasser aus Vitel fördern kann. Dank des Widerstands des Kollektiv O88 wurde das Pipeline-Projekt politisch besiegt und es muss eine andere Lösung zum Schutz des Grundwasserleiters gefunden werden. Aber ohne diese Bürgerbewegung wäre das Pipeline-Projekt mit dem Geld der Steuerzahler gebaut worden. In Wellington County hat Nestlé Waters Canada die Erlaubnis, täglich 4,7 Millionen Liter Wasser in Brunnen in Hillsburg und Aberfoyle zu gewinnen. Und laut Mike Belkwell von Wellington Water Watchers, Zitat, hat das Unternehmen beantragt, diese Genehmigungen zu verlängern, während das Wasser ohne die Zustimmung von Six Nations auf deren Territorium es tätig ist und trotz des öffentlichen Widerstands mehrerer indigener Organisationen weiterhin gewinnt. Zitat Ende. Six Nations ist das größte First Nations Reservat Kanadas von ca. 18.000 Hektar Landgröße. Und wieder wurde das Moratorium für Wassergenehmigungen, das am 1. Januar 2020 enden würde, dank des Widerstands der Six Nations und anderer Bürgerbewegungen von den Behörden kürzlich bis Oktober 2020 verlängert. In Florida, USA, ist die Situation ähnlich. Obwohl die lokale Wasserbehörde der Ansicht ist, dass sich das Wassersystem von der Übernutzung erholt, will Nestlé dennoch Wasser aus Ginny Springs pumpen. Das gemeinsame Muster, das sich aus diesen und anderen Fällen ergibt, im Bundesstaat Michigan, USA oder in der kleinen Stadt São Lourenço in Brasilien, zeigt auch, dass es immer lokale Gruppen sind, die das Wasser verteidigen, nicht die staatlichen Wasser- oder Umweltbehörden. Im Gegenteil, ein weiteres Muster, das sich in den meisten Fällen wiederholt, sind die Regierungen sehr oft auf der Seite des Unternehmens, gegen die Bürger. Noch schlimmer ist, dass Nestlé vielerorts mit den lokalen Behörden fusioniert, wie in Maine, wo ein Nestlé-Manager im Vorstand der staatlichen Umweltschutzbehörde war, oder in Vitel, wo ein stellvertretender Bürgermeister wegen eines Interessenskonflikts im Zusammenhang mit dem Pipeline-Projekt verklagt wurde. Diese stellvertretende Abteilungsrätin Claudie Prevost war mit einem Nestlé-Executive aus Vitel verheiratet, dem Präsidenten einer Vereinigung, die sich dafür entschieden hatte, das Water Development and Management Project vor die lokale Wasserkommission zu bringen, die Frau Prevost leitete. Der Prozess wurde verzögert, weil der Fall vom Gericht in der Stadt Épinal, dem nächstgelegenen von Vitel, in die Stadt Nancy verlegt werden musste, weil die Vizepräsidentin des Gerichts in Épinal auch mit dem Direktor von Nestlé Waters in Vitel verheiratet war. Nestlé ist stets bestrebt, Allianzen oder Partnerschaften mit Regierungen einzugehen, um sich und ihre Abfüllbetriebe zu schützen, insbesondere in ihrem Heimatland Schweiz, wo ihr Image besser geschützt werden muss. Vor kurzem wurde der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Christian Frutiger, zum Vizedirektor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA, der für Entwicklungshilfeprogramme zuständigen Direktion der Schweizer Regierung ernannt, wo er für das globale Wasserprogramm der DEZA verantwortlich sein wird. Auch die ökologischen Schäden durch die Wasserentnahmen und Abfüllanlagen von Nestlé sind nicht lokal begrenzt. PET-Wasserflaschen sind weltweit eine der Hauptquellen für Kunststoffabfälle. Ein einziges Beispiel genügt, um einen Eindruck vom Beitrag von Nestlé zu diesem Problem zu vermitteln. Laut Wellington Water Watchers wird das Unternehmen, wenn die Regierung die Genehmigungen von Nestlé zur Entnahme von Wasser aus kommerziellen Abfüllungen in Wellington County genehmigt, mehr als 3 Milliarden 500 Milliliter Kunststoffflaschen pro Jahr produzieren. Von Anfang bis Ende, diese Anzahl würde die Erde 16 Mal umkreisen. Und diese Menge an Plastik kommt nur von zwei Standorten in Wellington County. Nestlé verfügt über Dutzende solcher Abfüllanlagen auf der ganzen Welt und nutzt riesige Mengen an fossilen Brennstoffen, um mehr Milliarden Kunststoffflaschen herzustellen. Wenn wir dazu noch den gesamten Treibstoffverbrauch für den Transport all dieser Flaschen, vor allem per LKW, hinzufügen, sehen wir auch die erheblichen Auswirkungen von Nestlé auf den Klimawandel. Solche Muster sind für die weltweiten Abfüllbetriebe von Nestlé und die wirtschaftliche und politische Macht dieses riesigen multinationalen Konzerns von zentraler Bedeutung. Länder wie Kanada, die USA oder Frankreich gehören zu den wohlhabendsten und traditionellsten demokratischen Gesellschaften unseres Planeten. Und dennoch müssen ihre Bürger sehr hart und sehr lange kämpfen, um nur ein Mindestmaß an Schutz für Grund- und Oberflächengewässer, Ökosysteme und für ihren zukünftigen Zugang zu Wasser zu erreichen. Dinge, die wir in einer Demokratie normalerweise als selbstverständlich ansehen würden. Wenn es Nestlé nun gelingt, auch in traditionellen Demokratien wie den USA, Kanada und Frankreich Regierungen auf ihre Seite und gegen die Bürger zu positionieren, was kann dann mit Gemeinden, Dörfern geschehen, die mit dem Wasserdiebstahl von Nestlé in viel weniger demokratischen und viel verletzlicheren Gesellschaften in Afrika, Lateinamerika oder Asien konfrontiert sind? In unserer Zeit wurden multinationale Unternehmen zur Hauptquelle wirtschaftlicher und politischer Macht, wie Paul A. Barron und Paul M. Sweezy in ihrem klassischen Werk Monopoly Capital erklären. Zitat: Stimmen sind die nominale Quelle der politischen Macht und Geld ist die eigentliche Quelle. Das System ist also demokratisch in der Form und plutokratisch im Inhalt. Es genügt zu sagen, dass alle politischen Aktivitäten und Funktionen, von denen gesagt werden kann, dass sie die wesentlichen Merkmale des Systems bilden, Indoktrinierung und Propagierung der wählenden Öffentlichkeit, Organisation und Aufrechterhaltung politischer Parteien, Durchführung von Wahlkampagnen, nur mit Geld, viel Geld durchgeführt werden können. Und da im Monopolkapitalismus die großen Unternehmen die Quelle des großen Geldes sind, sind sie auch die Hauptquelle der politischen Macht. Zitat Ende. Tatsächlich haben einige transnationale Unternehmen Gewinne, die größer sind als das Bruttosozialprodukt der großen Mehrheit der Länder der Welt. Ein Beispiel könnte einen besseren Überblick über die Wirtschaftskraft solcher Unternehmen im Vergleich zu anderen internationalen Institutionen geben. 2017 gab Nestlé 7,2 Milliarden US-Dollar für globale Werbeaktivitäten aus. Das von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene Budget für 2016-2017 betrug 4.384,9 Millionen US-Dollar. Es ist wichtig zu verstehen, dass der moderne transnationale Konzern auch der natürliche Nachfolger der alten Kolonialmächte ist. Mit dem Unterschied, dass die alten Kolonialmächte, die sich auf die Ausbeutung des globalen Südens konzentrierten, ihre heutigen Erben aber auch in der Lage sind, den globalen Norden zu nutzen, wenn sich dort die benötigten Ressourcen befinden, wie Paul Sweezy in diesem Zitat aus Modern Capitalism and Other Essays erklärte. Zitat: Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ein Unternehmen bereitwillig ausländische Märkte und Bezugsquellen von seinem Planungshorizont ausnehmen würde, nur weil sie sich zufällig außerhalb einer bestimmten Reihe von nationalen Grenzen befinden. Zitat Ende. Tatsächlich kämpfen Gemeinschaften in Kanada, Frankreich und den USA, die versuchen, ihre Wasserressourcen vor Nestlé zu schützen, die gleichen Kämpfe, die Gemeinschaften im globalen Süden schon immer führen mussten, um ihre eigenen Ressourcen vor kolonialem Zugriff zu schützen. Die alten Kolonialmächte benutzten lokale Oligarchien, die ihrer Politik und ihren wirtschaftlichen Ansichten unterworfen waren, als Herrscher in ihren Kolonien, die in den meisten Ländern des globalen Südens zum Governance-Modell wurden. Im Neoliberalismus wurde dieses Modell in den globalen Norden exportiert, wo transnationale Unternehmen allmählich den demokratischen Raum und die politische Macht übernehmen und viele Orte im Norden in Spiegelbilder kolonisierter Gemeinschaften im globalen Süden verwandeln. Unter dieser neuen Kolonialmacht werden Regierungen im Süden wie im Norden zu willigen Dienern des Unternehmenssektors und sorgen dafür, dass die Unternehmen trotz ökologischer und sozialer Schäden Zugang zu den benötigten Ressourcen erhalten. Aber diese Tatsache schafft eine wichtige neue Öffnung für Kommunikation, Solidarität, Verständnis und gemeinsames Handeln zwischen Bürgerinitiativen, die sich gegen die Wasserprivatisierung im globalen Norden und im globalen Süden einsetzen. Der Kampf, ob im Süden oder Norden, ist derselbe: Wasser in öffentlichen Händen unter demokratischer Kontrolle zu halten. Und für Wasser zu kämpfen bedeutet auch, für unsere gefährdeten Demokratien unter der autoritären Bedrohung durch die Unternehmenskontrolle zu kämpfen, ob im Süden oder Norden. Es kann eine neue Allianz zwischen Süden und Norden entstehen, die eine mächtige Bewegung sein wird, die den Unternehmenssektor und seine Mitarbeiter herausfordert. Die Konzerne werden sich natürlich wehren, und Nestlé kann wiederum auf eine lange und erfolgreiche Geschichte im Kampf gegen die Zivilgesellschaft zurückblicken. In den 1970er Jahren wurde ein internationaler Boykott gegen Nestlé lanciert, der auf die Praktiken der Werbung für Flaschennahrung und der Abschreckung gegen das Stillen zurückzuführen ist, die in den südlichen, ärmeren Ländern Kinderkrankheiten und Tod verursachten. Um diese Kampagne zu bekämpfen, stellte Nestlé Raphael Pagan, einen Geheimdienstbeauftragten der Armee im US-Verteidigungsministerium, ein. Pagan beriet die US-Präsidenten Nixon, Reagan und Bush Senior über die Politik der Dritten Welt, das heißt, wie man die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt bekämpfen kann. Tatsächlich war Nixon der US-Präsident, der den Putsch von General Pinochet gegen den gewählten Präsidenten Salvador Allende in Chile unterstützte und dieses Land in eine jahrelange mörderische Militärdiktatur stürzte. Pagan erhielt einen Life Achievement Award von Präsident Reagan. Der US-Präsident führte Krieg gegen die nicaraguanische, sandinistische Regierung, die Tausende von Menschen in Mittelamerika tötete und terrorisierte. Raphael Pagan war sehr effektiv bei der Bekämpfung des internationalen Boykotts gegen Nestlé, vor allem durch die Entwicklung einer Strategie zur Aufteilung der zivilgesellschaftlichen Gruppen, die die Kampagne organisieren. Diese Partnerschaft mit dem militärischen Geheimdienst zur Bekämpfung zivilgesellschaftlicher Organisationen war so erfolgreich, dass Nestlé in dieser Zusammenarbeit tiefer ging. Im Jahr 2002 stellte Nestlé John Hadley, einen ehemaligen MI6-Agenten, der britische Geheimdienst, als Leiter der Sicherheit ein. Hadley war unter anderem für die Organisation einer Operation zur Spionage zivilgesellschaftlicher Gruppen verantwortlich, die für Nestlé in der Schweiz von entscheidender Bedeutung sind. Vor allem der Attac-Gruppe. Als ein Schweizer Ermittlungsjournalist diese Operation enthüllt, sie im Schweizer Fernsehen anprangerte, musste sich Nestlé einem Gerichtsverfahren stellen und wurde von der Schweizer Justiz dafür verurteilt. Nestlé entwickelte auch das sogenannte War Room, ein Hightech-Kommunikationszentrum, das in Echtzeit jede Erwähnung von Nestlé in sozialen Medien verfolgt, sodass das Unternehmen schnell auf Bedrohungen durch Menschen reagieren kann. Im Jahr 2011 organisierte Nestlé in Zusammenarbeit mit dem The Atlantic Council, einer in den USA ansässigen Organisation, die Großunternehmen, Politiker und Militärs zusammenbringt, ihre jährliche Konferenz. Creating Shared Values in Washington. Der Atlantikrat, daher sein Name, ist Mitglied der NATO. Die Hauptpodiumsdiskussion an dieser Veranstaltung fand mit Peter Brabeck, CEO von Nestlé, und Frederik Kempe, Präsident und CEO des Atlantic Council, mit dem Titel statt: Gemeinsame Wertschöpfung in Lateinamerika. Chancen, Hindernisse und zukünftige Richtungen in den Bereichen Ernährung, Wasser, ländliche Entwicklung. Ich vermute, dass das, was das Panel als Hindernisse bezeichnete, eine zivilgesellschaftliche Bewegung war und es immer noch ist, die versucht, ihre natürlichen Ressourcen, einschließlich Wasser, in öffentlicher Hand zu halten. Wenn Unternehmen wie Nestlé durch diese Art von Widerstand der Gesellschaft herausgefordert werden, können sie es sehr nützlich finden, die NATO an ihrer Seite zu haben, um überzeugende Rebellenregierungen zu unterstützen, ihre natürlichen Ressourcen für den Profit des Unternehmenssektors zu verschenken, nicht für die Entwicklung des Landes. Nestlé hat auch spezielle Programme, um ehemalige US-Militärs einzustellen, wie zum Beispiel die Kampagne »Nächste Mission – Bereichern Sie Ihre Zukunft« oder »Veterans at Nestlé in the US«. Anscheinend nur, um die engen Beziehungen zum US-Militär aufrechtzuerhalten, Denn soweit ich weiß, gibt es kein Sonderprogramm von Nestlé, um ehemalige Schweizer oder französische Militärangehörige einzustellen. Diese Beispiele zeigen, dass Nestlé eine führende Position bei der Durchsetzung der unternehmerischen Kontrolle über demokratische Institutionen einnimmt, um Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Wasser zu erhalten. Die Beispiele zeigen aber auch, dass Nestlé bei der Entwicklung von Strategien und Partnerschaften zur Bekämpfung des Widerstands der Zivilgesellschaft weit voraus ist. Nur vereint, über Aufklärung und Informationen, können wir hoffen, unsere Gewässer vor dem Eindringen von Unternehmen und unsere Demokratien vor der Kontrolle von Unternehmen zu schützen. Es gibt keinen anderen Weg.